DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Unser heutiger Gast, Christoph Hesse, ist ein alter Bekannter. Wir sprachen mit ihm im April 2024 über den ländlichen Raum. In Kooperation mit der Deutschen Bauzeitschrift ist dabei nicht nur ein ganzes Magazin, sondern auch eine Ausstellung im AEDES Architekturforum in Berlin entstanden. Dort können Besucher ab dem 25. Oktober verschiedene räumliche Interventionen zu Hesses Projekten besichtigen. Immer wieder steht dabei die zentrale Frage im Raum, durch welche Methoden Selbstwirksamkeit in der Architektur gefördert werden kann. Darauf Antworten zu finden ist, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, kein leichtes Unterfangen. Aus gutem Grund haben wir es uns daher in dieser Podcast-Folge zur Aufgabe gemacht, uns diesem Thema aus den unterschiedlichsten Perspektiven anzunähern. Dazu haben wir uns im beschaulichen Korbach unweit des Sauerlands getroffen. Wir, das sind Christoph Hesse und meine Wenigkeit Joko Rödel. Viel Spaß beim Hören. Lieber Christoph, anlässlich der DBZ-Ausgabe, die im April diesen Jahres erschien, zum Thema ländlicher Raum, sprachen wir über deine Arbeit und deine Perspektiven zum aktuellen Baugeschehen. Du selbst realisierst zahlreiche Bau- und Kulturprojekte im ländlichen und suburbanen Raum, wobei diese stets von einem stark partizipativen Charakter geprägt sind. Bei unserer damaligen Begegnung sagtest du, dass die Architektur immer einen ganz unmittelbaren Einfluss auf unsere Wahrnehmung von der Welt nimmt. Und umgekehrt. Was genau meintest du damit?
Also es ist dieses, wie soll ich sagen, fast geheimnisvolle dieser Resonanzbeziehung zwischen uns oder dem Individuum und der Welt. Und ich muss sagen, dass mich das sehr stark beeinflusst in unserer Arbeit. Das ist auch nicht immer nur die gebaute Umwelt oder die Architektur, auf die man reagiert oder von der man sich in einer gewissen Weise anrufen lässt, wenn sie auf einen wirkt, sondern auch vor allen Dingen ja die Natur, die Umgebung. Das erlebe ich eigentlich jeden Tag, jeden Morgen, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, dass ich verschiedene landschaftliche Situationen erlebe, die mich sehr, sag ich mal, berühren und auch inspirieren. Das hat was mit der jeweiligen Jahreszeit zu tun, das hat was mit den Pflanzen zu tun, mit der Fauna, mit der Atmosphäre vor allen Dingen und vor allen Dingen auch mit der Tageszeit und auch vor allen Dingen viel mit Licht und Schatten. Und all diese Dinge haben eine sehr hohe Wirkung und aus unterschiedlichen Perspektiven ergeben sich Resonanzräume, die dazu führen, dass man die Welt ein Stück weit auch aus der Distanz wahrnimmt. Teilweise auch von oben. Und dieser Blick von außen ist für uns wirklich wesentlich. Das heißt also, man verschafft sich den Überblick und kann vielleicht auch sehen, aha, hier und dort ist etwas, was vielleicht so ein bisschen ja außer Balance geraten ist. Diese Dinge versuchen wir halt in einer gewissen Weise nach unseren Möglichkeiten, partizipativ insbesondere mit Menschen zusammen, ein Stück weit zu bearbeiten, uns über diesen Resonanzbezug sozusagen den Dingen zu nähern. Also es hat auch immer etwas Transformatives. Also es ist nicht nur eine Wahrnehmung, sondern aus der Wahrnehmung gibt es eine gewisse Transformation, eine Veränderung, die dann wirklich in eine Aktion mündet. Das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit.
Wenn du diese Wahrnehmung von der Umgebung oder von der Umwelt beschreibst, dann meinst du hauptsächlich den Naturraum. Habe ich das richtig verstanden?
Jein, also es ist wahrscheinlich hat es ein bisschen was mit meiner DNA zu tun, dass ich sehr naturnah aufgewachsen bin. Also ich bin in der Tat auf einem Hof in einem kleinen Dorf aufgewachsen und quasi in und mit der Natur groß geworden. Und daher habe ich da in der Tat einen sehr engen Bezug dazu. Leide mitunter auch mit der Natur, wenn es mal jetzt nicht dieses Jahr, aber die Jahre zuvor war es ja sehr, sehr trocken und das sind Dinge, die machen einem dann natürlich auch sehr zu schaffen. Und am Ende des Tages muss ich sagen, dass wir Menschen, dass wir auch Natur sind. Wir sind Teil der Natur und im weiteren Sinne wahrscheinlich auch in einer gewissen Weise das, was im Laufe der ja, Menschheitsgeschichte auch daraus entstanden ist an Kulturräumen und auch urbanen Räumen. Also für mich ist es eigentlich gar nicht unbedingt zwischen, sag ich mal, Kultur, Urbanität und Natur getrennt, sondern ich begreife das eher als eher einen Mechanismus, ein Ökosystem, das wir ganzheitlich betrachten. Also daher ist es mir unheimlich wichtig, auch diese Bezüge, die wir herstellen in dem urbanen Raum, auch aus dieser quasi Perspektive zu betrachten.
Und dennoch, du bist ja in Korbach hauptsächlich ansässig mit deinem Büro. Du hast zwar eine Zweigstelle in Berlin, aber hauptsächlich bist du ja in Korbach tätig. Und da ist die Natur ja doch noch sehr viel stärker spürbar. Ich kann an der Stelle eine Anekdote mit den Hörerinnen teilen. Und zwar war ich gestern mit der Bahn unterwegs hierher. Und ab Kassel ist das ja so eine Nebenbahnstrecke, ne, die man da so entlang fährt, die auch ihren Reiz hat irgendwo. Und ich habe ein Telefonat mitgehört mit jemandem. Ja, ich bin auf dem Weg nach Korbach. Ey, man, Korbach geht gar nicht, ne? Da will man einfach nicht sein. Nee, komm hier nicht her, das bringt echt gar nichts. Und, so. dann bin ich ausgestiegen und habe einen ganz schönen Park entdeckt entlang der Stadtmauer und dachte, Mensch, das hat ja doch seinen Reiz. Also man hat irgendwo ein vorgeprägtes Bild von diesem Ort, der irgendwie nicht ganz Dorf ist, aber auch nicht ganz Stadt ist. Und dann, wenn man sich dann hier hineinbegibt in diese Bubble, dann entdeckt man dann doch sehr reizvolle Orte. Macht das für dich auch den Reiz dieses Ortes aus, dass es irgendwie doch auch ein suburbaner Raum ist, der ganz viele Aspekte von dem, was du gerade beschrieben hast, in sich vereint?
Ja, das kann man echt fast so auf den Punkt bringen, weil es ist vielleicht etwas, was man irgendwo ein Stück weit auch so eine Art Brennglasperspektive nennen kann. Weil alles das, was sozusagen im ländlichen, was den ländlichen Raum betrifft oder was den urbanen betrifft, gibt's hier in Kleinformat. Also insofern ist das für uns schon auch wirklich ein sehr, sehr gutes Testlabor, Dinge zu verstehen, auch soziologisch zu verstehen, ökologisch, urban. Und man kann wirklich an unterschiedlichsten Punkten Dinge erproben, testen und dann wiederum auf andere Orte im übertragenen Sinne anwenden und überprüfen. Also insofern ist es wirklich gar nicht so schlecht. Ich bin natürlich auch gerne in Berlin, ich bin auch gerne in Peking unterrichtet. Das sind natürlich trotzdem Dimensionen, die man so als Mensch, als Individuum, muss ich ganz ehrlich sagen, mir fällt es schwer, das zu fassen, das zu begreifen. Muss man vielleicht auch nicht, ist nicht unbedingt der Ansatz.
Du meinst diese komplexen Dynamiken im städtischen Raum?
Ja, oder generell nicht nur die Dynamiken, sondern alleine die schiere Masse ist schon etwas, was einen sicherlich überfordert. Aber am Ende des Tages, das kenne ich auch von Berlin, von vielen Freunden, ist es aber auch letzten Endes oftmals auch auf den Stadtbezirk oder auch sogar auf das, ich sag mal, fast dörflich geprägte mitunter, der Nachbarschaft runtergebracht, runtergebrochen, genau.
Ja, ganz interessant, was du da gerade gesagt hast. Ich wohne in Wilmersdorf nahe Zehlendorf und das ist ja auch schon fast dörflich. Und trotzdem ist diese Dynamik auch dort noch spürbar. Und sobald ich Berlin verlasse, atmet etwas in mir auf. Das ist total interessant. Also irgendwo ist man in der Stadt, aber doch nicht in der Stadt so ganz. Das ist auch so ein bisschen suburban, dörflich, aber doch nicht ganz Dorf in dem Zusammenhang. Also das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema, glaube ich. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du beschrieben hast mit dem, dass man irgendwie da nicht so ganz auf den Nenner kommt, weil da so viele Reize auch auf einen einprasseln irgendwo. Und hier hast du ein ganz gutes Versuchslabor. Ich habe jetzt gerade, wie du darüber gesprochen hast, darüber nachgedacht, ob es in Deutschland, wo wir ja per se sehr dicht besiedelt sind, überhaupt so etwas wie den ländlichen Raum gibt. Wie würdest du diese Frage beantworten?
Ich glaube es schon, aber natürlich gibt es da einfach fließende Übergänge. Also es gibt zum Beispiel Bereiche, das ist extrem erstaunlich, im Ruhrgebiet, zum Beispiel zwischen Dortmund und Witten, das ist extrem ländlich, das erwartet man gar nicht. Aber es macht halt auch einen sehr großen Reiz aus, muss ich sagen. Und diese Verbindung, die Wechselwirkung, es gibt ja auch diesen Begriff der sogenannten Urban-Rural Linkages, der ländlichen oder städtisch-ländlichen Verbindung. Das ist ein Thema, was uns sehr, sehr interessiert. Daher bauen wir oder wir planen nicht nur partizipativ im Ländlichen, sondern versuchen halt auch von Zeit zu Zeit ländlich geprägte Projekte in den urbanen Raum zu injizieren. Und da, das ist ein entscheidender Punkt, schauen wir auch immer, was ist eigentlich so die Zahl von Menschen, ab wann das vielleicht nicht mehr, bis wohin es so sehr gut möglich ist, die Menschen mit einzubeziehen. Und meine Größe ist so die Nachbarschaft oder in der, vielleicht der Block in der Stadt. Also ungefähr mit bis circa 1000 Menschen funktioniert es sehr gut, sie mit einzubeziehen und sie wirklich Selbstwirksamkeit in der Gemeinschaft spüren zu lassen.
Stichwort Selbstwirksamkeit. Da kommen wir dann gleich noch im Detail darauf zu sprechen. Wenn wir jetzt nochmal uns das Architekturgeschehen von einer globalen Perspektive anschauen, dann sehen wir, dass Architekten jeden Tag ihre ganz eigenen Vorstellungen von Architektur Wirklichkeit werden lassen, indem sie Gebäuden ihren vermeintlich formvollendeten Stempel aufdrücken. Und wir beobachten ja dabei, das ist nichts Neues, dass die Nutzer oder die Bedürfnisse der Nutzer dabei zunehmend in den Hintergrund geraten. Wie gesagt, das ist, wird vielfach thematisiert und dennoch ändert sich daran nichts. Warum ist das so?
Das ist eine sehr, sehr entscheidende und auch spannende Frage. Ich habe das Gefühl, das sind vielleicht noch so die Nachwehen aus der Moderne. Aber ich glaube, das sollten wir wirklich hinter uns lassen, weil zum einen so entstehen unsere Projekte natürlich aus dem Ort und der Atmosphäre, wie ich es eingangs gesagt habe, aber mindestens genauso sehr aus den Wünschen, Bedürfnissen und Sehnsüchten der Menschen, für die wir das planen. Und da führen vor allen Dingen die Anfangsgespräche zu sehr spannenden und auch manchmal zu unorthodoxen Lösungsansätzen. Aber es ist wirklich fundamental, die Menschen schon während des Entwurfsprozesses und dann auch noch während des Bauprozesses mit einzubeziehen. Das ist, erstens gibt es dann wirklich eine eigene Note, es macht die Projekte spannender. Und zweitens entsteht dadurch auch eine gewisse Co-Autorenschaft, die uns sehr wichtig ist, dass die Menschen sich mit dem Projekt identifizieren. Und dadurch verleihen wir den Projekten durch die Co-Autorenschaft eine sehr hohe Identifikation, dass die Menschen Teil dessen sind. Und auch das sozusagen inhalieren und auch später wie selbstverständlich bewohnen und auch in einer gewissen Weise vielleicht das nicht zu Ende gedacht ist oder zu Ende geführt ist, sondern auch weiterdenken und durchaus auch weiter gestalten. Also das sind Prozesse, die oftmals sehr dynamisch sind und auch wieder zu anderen Projekten und anderen Aktionen führen. Das ist uns eigentlich sehr wichtig. Also dieser Begriff, oder das Begriffspaar Seeding Visions, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Also Visionen säen.
Das, was du da gerade beschreibst, ist ja eine Art Trendumkehr, ne? Weil du jetzt gerade einleitend gesagt hattest, dass das wie so die Nachwehen von der Moderne noch sind oder Postmoderne. Und wenn wir jetzt auf den Aspekt der Selbstwirksamkeit zu sprechen kommen, frage ich mich an der Stelle, was braucht es denn für Rahmenbedingungen, damit das überhaupt entstehen kann, dass die Nutzer mehr einbezogen werden können und das auch selber wollen. Ne? Das sind ja immer zwei Seiten.
Ja, was sind die Rahmenbedingungen? Genau. Im Kern geht es ja, glaube ich, darum, dass die Menschen vielleicht eher aus einer Konsumentenrolle hinein in eine Produzentenrolle gebracht werden. Und ich merke bei unseren Projekten, das sind unterschiedlich große, das sind manchmal Installationen, das sind aber auch durchaus größere Projekte, Gemeinschaftsprojekte, dass die Menschen das mitunter sehr, sehr schätzen und gerne machen. Und ich hatte neulich eine Person bei uns in dem Ort, die hat an den Open Mind Places mitgearbeitet, an dem sogenannten Turm der Verbundenheit. Sie ist quasi neu im Ort, kommt ursprünglich aus Brasilien über Holland dann zu uns. Und sie sagte, seitdem ich quasi hier mitarbeite, habe ich das Gefühl, ich bin angekommen. Also es sind wirklich, das war ein sehr, sehr schönes Kompliment für uns. Also sind irgendwie auch ein Stück weit Orte des Willkommens. Und was bedarf es? Es bedarf im Grunde so eine Art ja, Initialzündung. Es braucht einfach nur ein paar Menschen, Materialien, ein Projekt, einen Ort und dann fängt man an. Also da ist sicherlich eine gewisse Vorbereitung notwendig. Die ist auch sicherlich, liegt das ein Stück weit bei uns. Also wir sind ja nun mal jetzt die Architektinnen, die Architekten, die das planen. Aber wir bringen eher den Startschuss, auch das Konzept. Und dann ist es aber so, dass es ein dynamischer Prozess ist, der auch auf unterschiedliche Einflüsse im Laufe des Projektes dann halt reagiert und dadurch auch durchaus vielleicht gar nicht das ist, was man immer so strikt am Anfang geplant hat. Obgleich das Konzept, der Kern der Idee oftmals bleibt und auch sehr stark ist.
Und trotzdem, ich möchte an dem Punkt an der Stelle nochmal bleiben und vielleicht vertiefend darauf eingehen. Denn wir haben da ja mehrfach Ähnlichkeiten mit dem Altruismus festgestellt und sind an der Stelle auch immer wieder an diesem Thema hängen geblieben und sind da irgendwie auch nicht auf einem grünen Zweig gekommen, weil es vielleicht auch gar keine allgemeingültige Antwort darauf geben kann. Und dennoch hat es mich im Nachgang beschäftigt, denn ich habe mich gefragt, wenn man jetzt zurückblickt auf die Geschichte, an welcher Stelle sind denn die Menschen bereit gewesen, altruistisch zu handeln? Und da hat sich immer wieder gezeigt, dass sich Menschen immer dann im Sinne der Gemeinschaft einem höheren Ziel verschrieben haben, wenn sie sich in ihrer Existenz bedroht sahen. Ja, nun leben wir zwar in turbulenten Zeiten, aber wir sind hier in der westlichen Welt noch weit weg davon, von dieser berühmten Toleranzschwelle, die zu einem altruistischen Handeln führt. Was braucht es also, dass wir losgelöst von äußeren Ereignissen bereit sind, diese Hemmschwelle zu übertreten? Vielleicht ja, aus dem Bauch heraus. Was könnte ein Ansatz sein von deiner Warte aus?
Also es braucht vielleicht nicht unbedingt schlechtere Zeiten, obwohl das natürlich, ich sag mal, durchaus nachvollziehbar ist, dass das damit zu tun haben könnte. Ich glaube einfach, was es braucht, ist, um es auf den Punkt zu bringen, vielleicht hier und dort ein bisschen mehr wir und weniger ich. Also das, was ich vorhin meinte, dass ich gerne sehe, wenn Menschen von Konsumenten zu Produzenten werden, dann hat das ja auch zwei Seiten. Also einerseits ist es so, dass Menschen sich glücklich fühlen oder glücklich sind, wenn sie aktiv sind in der Gemeinschaft, Teil von einem Projekt sind, was auch eine gewisse Wirkung hat, wie zum Beispiel das Projekt, was wir zu Documenta gemacht hatten, das Karlsauge-Projekt, hat dazu geführt, dass junge Menschen ja mittlerweile schon über 10.000 Bäume gepflanzt haben, also quasi zur Wiederaufforstung der Wälder beigetragen haben und auch dadurch mehr Biodiversität und ökologische Vielfalt ermöglicht haben. Das macht sicherlich total zufrieden und glücklich und man sieht auch, wie sich das entwickelt. Aber auch gleichzeitig die andere Seite des Konsumentendaseins führt auch oftmals dazu, dass man vielleicht auch oftmals schnell gereizt ist oder dass man sich in dieser Rolle ganz wohl fühlt und Dinge kritisiert. Und das finde ich persönlich immer ein bisschen schade. Deshalb ist es für uns ein großes Anliegen, auch das, sage ich mal, was das Unverfügbare, das nicht so Perfekte, was wir vielleicht vermeintlich seit der Moderne so gewohnt sind, dass alles immer perfekt sind, eben nicht als selbstverständlich zu nehmen, sondern dass man weiß, Dinge sind nicht immer perfekt und sie sollten es vielleicht auch nicht sein, weil dadurch auch gewisse Dynamiken und gewisse Innovationen erst ermöglicht werden. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, der den Unterschied zur Moderne oder Postmoderne macht, dass wir einfach die Dinge nicht so krampfhaft versuchen sollten zu kontrollieren, sondern ihnen mehr Freiheit geben lassen sollten und mehr unterschiedliche Perspektiven auf ein Projekt oder ein Problem oder ein vermeintliches Problem erlauben sollten. Und das führt sicherlich ein Stück weit auch zu einem Altruismus, der jenseits von bestimmten Zwängen sozusagen entsteht. Sicherlich kommt es in den ländlichen, dörflichen Strukturen aus den traditionell vielleicht etwas harscheren Bedingungen und dass man sich aufgrund der harschen Bedingungen, also bei uns im Sauerland zum Beispiel, da ist das Land nicht besonders fruchtbar. Also man musste einfach miteinander arbeiten, auskommen, damit das Leben funktioniert.
Damit es funktioniert.
Das sind sicherlich so gewisse Grundvoraussetzungen, aber diese Dinge, ob wir das jetzt, sage ich mal, manchmal so direkt, wir wissen es alle, wir handeln nicht immer, aber wir haben wirklich, ich sag mal, genug große Probleme, um uns gemeinschaftlich deren Lösungen zu widmen. Mhm. Also sprich, das große Thema Klima. Es gibt aus meiner Sicht zwei Klima, die mehr als aus der Balance sind. Das ist natürlich das ökologische Klima, Stichwort Klimawandel. Aber es ist auch das soziale Klima, was hier und dort so ein bisschen schief hängt, wo die Leute eher übereinander sprechen als miteinander. Mhm. Und eben diese beiden Klimas sind für mich zwei Seiten ein und derselben Medaille. Die soziale und ökologische Frage können nur gemeinsam gelöst werden. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr hohes Ziel oder Projekt, dem man sich halt widmen kann und auch sollte und auch keinerlei Angst davor haben sollte, weil viele, viele kleine Lösungsschritte, die wir wirklich auf einem gewissen menschlichen Hands-on-Level angehen können, tragen halt zu guten Ergebnissen bei.
Ja. Jetzt habe ich wieder eine Anekdote. Wie ich gestern hier in Korbach angekommen war, musste ich noch kurz zum DM. Und ich war in meiner Berliner Manier es gewohnt oder hatte erwartet, dass das so zack, zack, zack schnell abgehandelt wird an der Kasse. Und da war eine Kassiererin, die sich halt einfach Zeit gelassen hat dabei, die irgendwie so, ne, so ein Produkt nach dem nächsten so ganz gemütlich so über die Kasse gezogen hat. Und dann auch, also irgendwie für jeden, der da war, ein freundliches Wort irgendwo hatte. Und ich war zuerst total genervt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist irgendwie schön, das ist ja eine Begegnung. Und dann habe ich gedacht, wenn ich in Berlin unterwegs bin, einerseits erwarte ich das dann, dass das dann alles so schnell vonstatten geht. Und andererseits mangelt es dann auch an Menschlichkeit. Also ich merke dann selber auch, dass wenn ich im städtischen Raum unterwegs bin, dass ich dann selber auch irgendwie abstumpfe. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn man eben nicht dieses Gefüge hat, dieses soziale Gefüge, wo man sehr aufeinander angewiesen ist oder so wie das hier der Fall ist, wie kann es denn auch in so Orten, an so Orten wie in Berlin oder ich sag jetzt mal eher im urbanen Raum entstehen? Hast du da irgendwie eine Idee, wie man das ein bisschen implementieren könnte?
Ja, das ist eine gute Frage.
Wie könnte ich das implementieren in meinen Alltag,
ja, wie kann man
die
das?
In dieser Hetze immer wieder auch gefangen ist? Ne?
Es könnte aber auch sein, dass es vielleicht eine vermeintliche Hetze ist, weil dieses Wort Zeit oder sich Zeit zu nehmen, ist, glaube ich, essentiell. Und das hat ja was mit Respekt zu tun, mit Achtsamkeit. Mhm. Und wenn man sich diesen Moment dann nimmt, dann entsteht auch wieder was. Dann entsteht auch da wieder eine gewisse Resonanz und ein gewisser Raum der Mitmenschlichkeit vielleicht, der Respekt, des Respekts. Und das sind Momente, die sind individuell. Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Sache. Das muss jeder, glaube ich, für sich selbst steuern. Und ich glaube, dass das machbar ist, wenn man sich die Zeit nimmt. Aber wenn man jetzt vielleicht zur Architektur kommt, glaube ich schon sehr wohl, das machen wir auch mitunter an einigen Beispielen, dass diese Orte der Gemeinschaft, des Zusammenkommens, der Begegnung, die vielleicht, sage ich mal, in einer gewissen Weise ländlich geprägt sind, sehr gut in die Stadt injiziert werden können. Ich will das an zwei Beispielen gerne erläutern. Und zwar gibt es das Projekt des sogenannten Domshofes in Bremen, wo wir letztes Jahr mit einem Landschaftsarchitekturbüro einen Wettbewerb gewonnen haben. Und wir sind an diesem zentralen Platz, der umgestaltet werden soll, für die Architektur zuständig. Und auch da planen wir einen, ja, man kann es eigentlich wegen mir auch Pavillon nennen oder ein Dach. Das Gebäude ist ca. 12 mal 15 mal 12 Meter hoch groß. Aber dieser Ort ist nicht nur, was die Materialität angeht, auch quasi bezugnehmend auf den ländlichen Raum um Bremen, weil genauso wie zum Beispiel die Produkte auf dem Marktplatz, Gemüse, Obst und so weiter, eben der Bezug zu der ländlichen Umgebung sind, was ja quasi sich gegenseitig bedingt, so nimmt auch dieser Bezug durch die Materialität, durch Holz und auch zum Beispiel durch eine Reetdachdeckung sehr starke Bezüge auf. Und verweist darauf in dem Fall ganz konkret, dass die Moore, also mit dem Reet, die am effektivsten geeignetsten Orte sind, um CO2 zu speichern. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass es schön ist, Orte zu schaffen, die gewisse Beziehungen herstellen, wo die Menschen untereinander Beziehungen herstellen, aber auch zu bestimmten Themen oder auch Orten, dass man merkt, man ist vernetzt und das Gefühl zu haben, ich bin Teil davon. Das heißt, ich bin nicht, mir hat das mal ein Student aus New York gesagt, als er mal bei uns an einem Workshop teilgenommen hatte, das so sinngemäß, das ist das Schönste, was ich seit langer, langer Zeit erlebt habe. Ich arbeite jetzt, also die Amerikaner, die machen ja einen Bachelor, arbeiten dann und kommen dann zurück im Master. Aber er sagt, ich habe seit ein paar Jahren an einem Projekt, ich glaube, ein Hochhaus oder so, in New York gearbeitet und fühlte mich eigentlich immer wie so ein streunender Hund in der Urbanität. Mhm. Ich hatte gar keinen richtigen Anker und jetzt bin ich auf einmal hier und ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie Teil von etwas. Also ich spüre mich. Und das war ein sehr spannender, schöner Augenblick.
In welcher Uni war dieses Projekt, wo dieser Student dann anwesend war?
Das war an der Yale-Universität in New Haven. Und die Studierenden, die sicherlich eher so den urbanen Kontext kennen, waren dann bei uns im Sauerland in Refringhausen, haben an den Open Mind Places quasi mitgearbeitet und auch Projekte aus verschiedensten Perspektiven entwickelt. Und dieser Workshop war dann in der sogenannten alten Schule in dem Nachbardorf.
Wie du mir das jetzt gerade beschrieben hast, habe ich versucht, diese Zusammenhänge für mich zu sortieren. Und im Prinzip hast du einen Austausch beschrieben, und zwar, dass suburbane Strukturen oder ländliche Strukturen als Experimente oder als Labor für Experimente herhalten können, die dann idealerweise auch im städtischen Raum funktionieren können. So habe ich es verstanden. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Kann denn so etwas auch aus dem städtischen Raum heraus entstehen?
Auf jeden Fall. Also es ist ja nicht so, als wenn wir sozusagen nur von außen Dinge initiieren. Es passieren ja auch wahnsinnig spannende Dinge natürlich im städtischen Raum, die auch dann wiederum in den ländlichen Raum gehen. Also deshalb finde ich diesen Begriff des Dialoges eigentlich sehr schön. Es ist wirklich ein Dialog, der da stattfindet. Und das finde ich sehr spannend. Aber interessanterweise, wir haben ein anderes Projekt.
Gibt es denn eine Tendenz, inwiefern sich solche Entwicklungen aus der Stadt heraus gut in den ländlichen Raum integrieren lassen und umgekehrt?
Also ich glaube schon, dass die Tendenz der Urbanisierung in den ländlichen Raum stärker ist als andersrum. Deshalb finde ich, also mich interessiert wahrscheinlich insbesondere eher diese Perspektive vom ländlichen Raum in die Stadt hinein. Und da haben wir ein Projekt, und das hat wahrscheinlich auch was mit der Geschwindigkeit der Urbanisierung zu tun. Und zwar in der zentralchinesischen Stadt Xinjiang gibt's, das ist eine 12 Millionen Menschenstadt, die sicherlich 3.000-4.000 Jahre alt ist, aber gerade so auch in den letzten 30 Jahren sehr schnell und sehr groß geworden ist, gewachsen ist und groß geworden ist. Und da gibt es die sogenannten Bookhouses. Das ist ein kuratiertes Projekt, sehr spannend, auch auf, man glaubt es nicht, aber wirklich ein Bottom-up-Projekt auf Nachbarschaftsbasis, wo man sich gefragt hatte, das war vor 30 Jahren noch ländlich hier und jetzt ist es urban und die Kinder und die Menschen, die vermissen etwas. Und
aber wie die sind ja anders sozialisiert worden
komplett
in einem anderen Umfeld. Ne?
Die sind anders sozialisiert worden, aber die Frage war, die Herausforderung war, wie können wir vielleicht wieder das, was hier eigentlich die DNA des Ortes ausgemacht hat, wie können wir das Ländliche wieder so ein bisschen freilegen und wieder zurückbringen. Und das finde ich sehr spannend. Und bei uns ist das Projekt in zwei Teile gegliedert. Einmal eine Bibliothek, Community Center und das Teehaus. Aber insbesondere auch Gärten, die das Projekt umgibt, wo Kinder, und das ist mir besonders wichtig, Menschen, ältere Menschen, also Menschen jeglichen Alters, wirklich ihre Füße und Hände wirklich in die Erde sozusagen mit ihnen in die Erde greifen können und dazu sagen auch diesen Bezug wiederherstellen und auch ein Gefühl für regeneratives Denken und Handeln bekommen. Mhm. Also das sind vielleicht Dinge, die diesen Prozess des Entkoppelns entgegenstreben und die Menschen wieder sozusagen nicht nur untereinander mehr vernetzen, sondern auch wieder näher an die natürliche Umgebung, die Ressource, die Ressourcen, die uns im Grunde auch umgeben, die wir auch schätzen und respektieren sollten, wieder vor Augen führen.
Ja. Sind das solche offene Orte der Kulturen, so wie du es in der DBZ-Ausgabe zum Thema ländlicher Raum, die ja im April erschienen ist, wie du es beschrieben hast, sind das solche Orte, die das bereithalten?
Genau, das sind genau diese Orte. Mhm. Weil wenn man sich fragt, was ist der ursprüngliche, sag ich mal, Begriff, die Begriffsdefinition von Landwirtschaft, Agrikultur, da steckt ja das Wörtchen, das Lateinische, die Agrikultur, da steckt ja das Wort Kultur drin, was im übertragenen Sinne nichts anderes bedeutet als Pflege. Und vor diesem Begriff der Kultur und das sich behutsam quasi aneignen der Natur, und damit meine ich wirklich das behutsame Verstehen und nicht einfach nur Dinge extrahieren aus der Kultur, aus der Natur, veredeln, recyceln oder und wegschmeißen. Nein, das ist genau der falsche Weg, sondern eher des systematischen Verstehens der Ökologie und der regenerativen Erneuerung. Und wenn man genau diesen Weg verstanden hat, kann man diese Orte der offenen Kultur in dem Zusammenhang wirklich als Orte verstehen, die nicht nur Menschen zusammenbringen, sondern eben auch Mensch und Natur zusammenbringen. Und das eben nicht nur im ländlichen Bereich, sondern auch im urbanen und wegen auch suburbanen Bereich.
Ja, diese Aneignung oder Entwicklung einer Kultur kann man ja auch als eine Art der Kunst beschreiben. Eine Kunst ist ja immer etwas, das ich mir aneigne durch Disziplin und regelmäßigen Wiederholen. Also das erinnert mich irgendwie sehr stark daran, ja.
Ja, und das hat, das finde ich auch gut, weil das hat, das birgt ja auch in einer gewissen Weise des Schaffens in sich und des gemeinsamen Schaffens und auch dessen, wie man die Welt interpretiert oder wie man sie lösen möchte, wie man kommuniziert. Man kommuniziert ja nicht nur über das Wort, man kann genauso gut über Musik kommunizieren oder wegen mir auch über Mathematik und über auch Kunst und vor allen Dingen auch über das Moment der Ästhetik. Das sollte man wirklich nicht außer Acht lassen, weil diese Orte, die haben nicht immer nur eine gewisse Atmosphäre und Resonanz, sondern sie sind auch von einer gewissen Ästhetik geprägt, die Menschen fesselt und bindet und dadurch auch auf eine Ebene bringt, die mit sehr viel Wertschätzung und Respekt zu tun hat. Mhm. Also interessanterweise, das ist auch eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, was macht ihr eigentlich gegen Vandalismus bei euren Projekten? Oder wie wäre das, wenn jetzt diese Projekte im urbanen Raum stehen würden, wären die dann besprüht oder dergleichen? Und ich bin bis jetzt eigentlich sehr, sehr positiv, dass das nicht passieren wird, weil wenn diese Orte, in denen eben dieser Geist, in denen dieses Herzblut steckt, auch ästhetisch so sind, dass sie mit Respekt behandelt werden, dann passiert denen eigentlich sehr wenig. Und das eben auch im urbanen Raum. Ich hatte es neulich noch hatte ein sehr schönes Gespräch mit einer Dame, die Teil vom Waste of Life Campus ist, und sie sagte so, Frankfurt, Uni, es gab einen riesen Unterschied, wie sich die Studierenden im Campus Bockenheim verhalten haben in Bezug auf IG Farben. Und für diejenigen, die das kennen, wissen, dass das Projekt IG Farben, also die Goethe-Universität, sehr gut entworfen ist. Es gibt schöne Materialien Und entsprechend gut wird sie auch mit Respekt behandelt, was ich sehr schön finde. Trotzdem soll das natürlich nicht bedeuten, dass man nicht der Kreativität freien Lauf lässt. Also es gibt ja auch zum Beispiel die Uni in Darmstadt, die ist vielleicht ein bisschen harscher und ist aber trotzdem ein sehr schöner, kreativer, bunter Ort natürlich, der aber trotzdem immer ein sehr hohes Element der des Respekts und der Achtung in sich trägt.
Ja, wenn man nochmal darauf zurückkommt, auf dieses ergebnisoffene Denken, dann könnte man ja auch den Ansatz verfolgen, selbst wenn Vandalismus betrieben wird mit deinen Projekten, dass das eben auch dazu gehört.
Das gehört auch dazu und da bin ich auch relativ entspannt. Wenn zum Beispiel, wenn ich ab und zu mal im Raum der Stille, der ja nicht allzu weit von hier entfernt ist, wenn sich da die Kids getroffen haben und da wegen mir auch mal eine zerbrochene Wodkaflasche liegt, dann schmunzel ich. Oder ich finde das nicht schlimm. Also ich habe damit kein Problem. Oder ich bin neulich mal, weil diese sogenannten Open Mind Places von uns wirklich auch wunderbar in die Umgebung ausstrahlen. Zum Beispiel nach Schmallenbech, da entwerfen wir gerade, ich hatte das Modell vorhin gezeigt, eine Art Atelier-Kapelle, offenen Raum. Und bei dem Kennenlerngespräch auf dem Berg gab es da diese sogenannte Raststätte mit erdgekühlten Getränken. Und erstmal vertraut man darauf, dass sich die Leute da jetzt nicht unbedingt bedienen, ohne zu bezahlen. Also es macht eigentlich keinen, das funktioniert. Und in dem Augenblick, als wir da waren, waren da auch so ein, zwei zerbrochene Flaschen. Aber der uns Einladende dort, der hat das einfach mit einer gewissen stoischen Ruhe weggeräumt. Der hat sich nicht echauffiert oder aufgeregt. Ich glaube einfach auch, dass es nicht schlimm ist, wenn es hier und da, ich will jetzt nicht sagen, wenn Vandalismus gibt, aber wenn es halt Dinge gibt, die nicht optimal sind, dann ist es einfach nicht schlimm. Man nimmt die hin und man muss sich nicht sofort über Gott und die Welt aufregen. Man macht es halt weg und gut ist. Wichtig ist nur, dass in dem Zusammenhang keiner verdrängt wird. Es ist mir unheimlich wichtig, dass die jungen Menschen, die Jugendlichen eben diese Orte auch nutzen. Und auch wenn ich sie treffe und man spricht mit denen, was machst du so, dies, das, das sind einfach wahnsinnig schöne und auch inspirierende Gespräche und man nimmt eben auch die Jugendlichen mit in einer gewissen Weise oder ja, respektiert sie halt.
Das führt mich wieder zurück an den Punkt, den wir vielfach aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet haben, das ergebnisoffene Denken. Wie ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, ist mir aufgefallen, dass es irgendwie keine Antworten gibt oder keine vorgefertigten Antworten, die wir jetzt irgendwie präsentieren können. Und ich glaube, das ist auch okay so und kann an dieser Stelle für sich stehen. Ich denke, man kann das auch auf den Architekturdiskurs tatsächlich übertragen, dass man nicht immer A plus B ist gleich C sagen muss, sondern eben gewisse Fragen in den Raum stellen kann und auch einfach mal für sich stehen lassen kann. Ja. Und das impliziert ja wiederum, dass im Architekturdiskurs ein zunehmendes Augenmerk auch darauf gelegt wird, dass man nicht immer nur auch den Journalismus, der damit einhergeht, als nachträgliche Informationsplattform begreift, sondern auch im Prozess entwickeln darf. Das ist natürlich nicht immer so einfach. Also ich finde das sehr schön, unser Gespräch, aber es fordert mich ja auch in dem Moment. Also ich bewege mich da auch ein bisschen außerhalb meiner Comfortzone, aber das ist vielleicht auch ein ganz guter Schlussimpuls für die Leser und Hörer, dass man ein bisschen abseits gewohnter Wege auch mal gehen darf und einfach mal ausprobieren darf, was aus einem Gespräch entsteht und ein bisschen kreativ an die Dinge herangehen darf. Was denkst du dazu?
Ich stimme der Sache total zu. Also ich glaube, das Wesentliche, was wir lernen müssen oder an was wir festhalten müssen, ist irgendwie sozusagen die eigene Mitte zu finden. Also es geht mir auch so in meiner Arbeit, wenn ich fühle mich wohl, wenn ich meine eigene Mitte habe und kann dann auch sehr gut arbeiten. Trotzdem wird man aus diesem Zustand auch oft rausgeschleudert. Ich will das nicht als Komfortzone bezeichnen, sondern diese eigene Mitte, aber sicherlich wird man da rausgeschmissen und empfängt dann auch wieder neue Signale. Und das hat viel mit diesem Unverfügbaren zu tun, was auf einen eintrifft und auch diskussionsoffen ist. Das ist sehr, sehr schön. Aber am Ende des Tages, glaube ich, werden die Dinge immer gut, wenn man sozusagen einen starken Rückhalt hat, in dem, wie man es macht, was man macht und mit wem man es macht. Und diese Dinge führen dann wirklich immer zu sehr guten Ergebnissen, vor dem Hintergrund, dass man sich eben auch die Zeit nimmt, diesen Prozess zu durchlaufen. Auch wenn er nicht linear ist, das kann er nicht, das sollte er auch nicht sein, das wäre der falsche Ansatz, ist vielleicht ein bisschen zu modern, also das wäre der modernistische Ansatz, sondern eben dieses Ergebnisoffene, was aber nicht Beliebigkeit bedeutet. Ergebnisoffenheit heißt nicht Beliebigkeit, ergebnisoffen heißt, dass man im Grunde unterschiedliche Perspektiven aufnimmt, um Menschen, die Teil der gebauten Umwelt sind, selbstverständlich, auch daran teilhaben lässt. Das ist fundamental wichtig und dann führt es immer und mit Sicherheit zu einem guten Ergebnis.
Das finde ich ist ein sehr schöner Schlusssatz. Danke für deine Zeit, deinen Raum und deine Teilhabe an diesem Thema und an diesem ergebnisoffenen Raum, den du mir und uns geschenkt hast. Das ist nicht selbstverständlich. Ich finde das sehr besonders und habe das sehr genossen und gehe da mit einigen neuen Eindrücken auch wieder, werde ich von dann ziehen. Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Überblick darüber, was Architektur leisten kann im Sinne der Nachhaltigkeit, der weit mehr ist als ein bloßer ökologischer Fußabdruck, sondern ganzheitlich gemeint ist. Also in dem Sinne vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Wen das Thema neugierig gemacht hat, dem legen wir die Ausstellung Ruhr Rebellion, welche noch bis einschließlich 24. Januar 2025 besichtigt werden kann, wärmstens ans Herz. Und wer weiß, vielleicht wagen ja auch Sie einen Blick über den berühmt-berüchtigten Tellerrand und fragen sich, wie Sie sich in Selbstwirksamkeit üben können. Es lohnt sich.